Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 7. Juni auf Rabe. Heute tönt es bei uns so.
Ohne diesen ersten Stein wäre wahrscheinlich nichts gelaufen und er flog ins Düttheater. Die Folge war ein wahnsinnsmilitanter Polizeieinsatz. Wir haben alle gestaunt ab der großen Wasserwerfer, die da haben. Und das war eigentlich der Beginn einer Serie von sehr bewegten Zeiten.
Der Musiker David Gattiker war dabei, als in Bern die Steine flogen und Zürich brannte. In unserer Serie Squatopia, zu besetzten Häusern und autonomen Zentren, reisen wir heute durch die Schweiz. Einerseits blicken wir zurück auf die wilden 80er, gleichzeitig gehen wir der Frage nach, warum der Kampf fürs Recht auf Stadt heute noch brandaktuell ist. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist besorgt über die Situation in Russland eine Woche vor dem Anpfiff der Fußballweltmeisterschaft. Aktivisten und Anwältinnen, die sich für Menschenrechte einsetzen, würden massiv bedroht. Auch kritische Medienschaffende und Umweltorganisationen werden von den russischen Behörden unter Druck gesetzt, möglichst zu schweigen. Amnesty International dokumentiert willkürliche Verhaftungen und körperliche Gewalt gegen kritische Stimmen im Vorfeld der WM. Außerdem habe die russische Regierung in sämtlichen 11 Austragungsorten der WM dafür gesorgt, dass staatskritische Kundgebungen leicht verboten werden können. Bis jetzt gab es keine Anklagen gegen Polizisten oder Polizistinnen wegen Gewalt während dem G20-Gipfel vor einem Jahr in Hamburg. Das hat die Taz recherchiert. Zwar laufen verschiedene Verfahren und polizeiinterne Ermittlungen, allerdings sei es schwer, Straftaten zu beweisen, obwohl es zahlreiche Videos gibt, die Polizeigewalt zeigen. Viele Zeugen und Zeuginnen hätten offenbar Angst, auszusagen. Kommt hinzu, die Gewichtung der Ermittlungen ist sehr unterschiedlich. In der sogenannten Soko-Schwarzer Block ermitteln fast 150 Polizisten und Polizistinnen gegen mutmaßliche Gewalttäter und Täterinnen unter den Demonstrierenden. 10-mal weniger Leute werden beschäftigt, um intern zu ermitteln gegen Polizeigewalt. Moorschutz ist eine sehr effiziente Möglichkeit, den Klimaschutz zu fördern. Laut einer heute veröffentlichten Studie des Schweizerischen Forschungsinstitutes Agroscope speichern Moore sehr viel CO2. Moorböden können rund 10-mal so viel CO2 aufnehmen wie normale Ackerböden. Die Studie empfiehlt folglich, den Moorschutz weltweit zu verstärken, um den Klimawandel zu bremsen. Fast eine halbe Million Franken will die Stadt Bern in den nächsten 3 Jahren in die Umnutzung der Schützenmatte investieren. Das hat der Gemeinderat gestern entschieden. Nach dem Neustadtlab im August beginnt eine 3-jährige Zwischennutzungsphase des Parkplatzes vor der Berner Reitschule. Ein kleiner Teil der Parkplätze bleibt. Auf dem restlichen Gelände soll ein Freiraum für kulturelle Veranstaltungen, soziale Projekte und Experimente werden. Im Moment ist die Stelle eines Platzmanagements ausgeschrieben. Zum Wetter. Morgen Freitag wird es wechselhaft, also einen Mix aus Sonne, Regen und Gewittern. Das Thermometer zeigt maximal 23 Grad. Das Wochenende wird sonnig und warm, bei Temperaturen leicht über 25 Grad.
Rabe Info.
Sie bewegen nach wie vor die Gemüter, die autonomen Zentren, die aus Hausbesetzungen entstanden sind. In Bern die Reitschule oder im aargauischen Bremgarten das Kutzeb. Gleichzeitig gibt es auch die angepassten, die mehr oder weniger etablierten, wie die Rote Fabrik in Zürich oder das Gafdus in Genf. Doch auch sie haben eine bewegte Geschichte. Auch sie wurden zuweilen durch heftige Kämpfe auf der Straße erstritten. Haben diese Hausbesetzungen die Städte verändert? Sind autonome Zentren Orte, wo Utopien wahrgemacht werden? Ist der Kampf fürs Recht auf Stadt, also für eine Stadt, die allen gehört, statt nur wenigen, ist dieser Kampf noch immer nötig? Diese Fragen wollen wir beantworten in unserer Serie Squatopia. Im vierten Teil der Feature-Serie gehen wir der Geschichte von autonomen Zentren in der Schweiz nach. Zürich brennt, sang die Gruppe TNT, und die Schweizer Metropole Zürich brannte tatsächlich. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre entlud sich ein gigantischer Frust der Jugend. Der Höhepunkt dieser Protestbewegung waren die sogenannten Opernhauskrawalle, nachdem die Zürcher Regierung beschlossen hatte, mit 60 Millionen Franken das Opernhaus zu sanieren. Der Ethnologe Heinz Nick war damals Zeuge der Jugendrevolte.
Es gab für Jugendliche wenige Freiräume. Es gab wenig Räume für die eigene Kultur, für die eigene Musik, für die eigenen Dichter, Auftrittsmöglichkeiten, für die Musiker wenig Räume, wo sie auftreten konnten. Und das hat zu einer Notsituation in Zürich geführt, dass die Jugendlichen gesagt haben, jetzt wollen wir nicht mehr verhandeln mit der Stadt, die Verhandlungen haben gar nichts gebracht. Jetzt wollen wir eigentlich direkt vors Open House gehen und dort demonstrieren, dass die etablierte Kultur sehr viel Geld erhält für ihre kulturellen Aktivitäten und dass die Jugend eigentlich fast nichts hat.
Heinz Nick spricht von einer bleiernen Zeit, die in Zürich in den 70er Jahren geherrscht hatte. Die Wünsche der Jugendlichen wurden nicht erhört, insbesondere auch die Forderung nach einem AJZ, einem autonomen Jugendzentrum. «Wir wollen alles, subito, sofort», skandierte die Bewegung. Und sie unterschied sich damit von der 68er-Bewegung, die eher noch bereit war zu diskutieren, erzählt Ethnologe Heinz Nick. Die neue Bewegung wollte Taten statt Worte sehen.
Man hat konkrete Utopien ins Auge gefasst und sie in den 80er Jahren umgesetzt, mit dem autonomen Jugendzentrum, mit der Roten Fabrik, dann später das Kanzleizentrum, das Kulturzentrum, Kanzlei. Und dann in den 90er Jahren, das waren so wie die letzte Phase dieser langen Dekade, dieser langen 80er Dekade, die etwa so mit der großen Besetzung der Wohlgruppe, die etwa 1-2 Jahre dauerte, geendet hat. Das war die größte Besetzung in der Schweiz. Und dann waren eigentlich so ein bisschen die 80er Jahre zu einem Ende gekommen und die 90er Jahre, da gab es dann ganz andere Themen, die aktuell wurden.
Es gelang der Bewegung nur temporär, ein autonomes Jugendzentrum zu erstreiten. Zwei Besetzungen und zwei Gründungen von einem sogenannten AJZ wurden von den Behörden zunichte gemacht. Ein wichtiger Freiraum aber konnte sich die Bewegung sichern. Die Rote Fabrik. Schon 1973 hatte das Stimmvolk beschlossen, eine alte Fabrik am Stadtrand in ein Kulturzentrum umzuwandeln. Die Stadt wartete jedoch zu und hielt die Pforten der ehemaligen Fabrik geschlossen. Jugendliche besetzten die Rote Fabrik zwar mehrfach, führten Partys durch, verschwanden aber am nächsten Tag wieder. Richtig wütend wurden sie, als die Stadt Zürich das Gebäude ausgerechnet dem Open House zur Verfügung stellte, erinnert sich der damalige Aktivist Hans X. Hagen.
Durch den Umbau vom Open House hatten sie hier Probebühne und Werkstätten. Also sie nahmen nicht nur das Geld weg, sondern auch die Räumlichkeiten, die für uns so vorgesehen waren. Es hatte auch noch ein Lager für Boutiquen und so weiter. Und das war dann schon auch eben der große Kampf, dass jetzt das vorwärts gehen soll und die Rote Fabrik zu dem wird, für was sie eigentlich auch vorgesehen war.
Nach den Open-House-Krawallen versuchte die Stadt, die Bewegung etwas zu beruhigen und übergab die alte Fabrik schließlich dem basisdemokratisch organisierten Verein IG Rote Fabrik. Die Zürcher Behörden erlaubten ab Oktober 1980 einen provisorischen Kulturbetrieb. Mit dabei war damals auch Markus Kenner alias Punky.
Für mich war, wenn ich von damals bis heute schaue, Fabrik, wo da was durch das, dass es fast eine Monopolstellung hatte in Alternativkultur, neue Kultur, war das etwas mit einer großen Ausstrahlung. Es gab auch in anderen Städten erst langsam dann Ansatzpunkte, wir schauen auch in Deutschland rum, aber im süddeutschen Raum, die kamen dann auch nach Zürich, weil nichts Ähnliches existierte. Und ja, die vielen Räume, ein sehr breites Spektrum, in der Zwischenzeit auch von Generationen her. Es gibt ja auch einen Kindergarten, auch schon seit über 30 Jahren. Und nur schon die vielen Kinder, die hier in den Kindergarten gegangen sind, die arbeiten zum Teil auch mit in der Roten Fabrik jetzt als Erwachsene. Also ja, sehr viele verschiedene Eindrücke, aber der Kulturkampf, der war irgendwie wie nötig und die Stadt hat das nicht gemerkt, dass da ein Defizit besteht in der Jugendpolitik.
Etabliert war die Rote Fabrik zunächst noch nicht, erzählt der damalige Aktivist Punky. Erst 7 Jahre nach der Eröffnung der Roten Fabrik beschloss die Zürcher Stimmbevölkerung, einmal mehr an der Urne, dass die Rote Fabrik bleiben durfte. Zuerst musste noch viel improvisiert werden.
Ich möchte es ja nicht speziell aufhängen an einem Punkt. Erste Konzerte auf einer improvisierten Bühne. Wir kauften ein 6-Kanal-Mischpult, 6 Mikrofone, 2 Boxen. Das war alles. Und mit der Zeit ist sowohl die ganze Technik immer größer und professioneller geworden und auch der Kulturbetrieb. Da wurden am Anfang auch viele Fehler gemacht. Es gab keine ausgebildeten Kulturmanager. Wir brachten uns das selber bei, aber immer auch korrigiert durch Mitgliederversammlungen im Verein oder durch Benutzerversammlungen. Am Anfang war der große Streit, wie viele Musikräume gibt es da, wie viele Ateliers dürfen noch bleiben und welche Schule, welche Kindergarten, also wer ist überhaupt hier? Und dass das mal einigermaßen klar war, konnte man daran gehen, am Programm zu diskutieren, welche Schwerpunkte Fabrikrat, es gab die Fabrikzeitung, entwickelte sich von einer rein Veranstaltungshinweis-Publikation zu einem kulturpolitisch sehr wichtigen Blatt in Zürich, wo dauernd auch im Parlament und in der NZZ heftig erstritten wurde. Die Roten da draußen, der Roten Fabrik, was machen die da? Was geht? Also der Kulturkampf ging einige Jahre weiter.
Seit 1987 gilt die Rote Fabrik als etabliert. Sie erhält seit damals städtische Subventionen. Heute hat sie ein Betriebsteam mit Angestellten. Sie veranstaltet nach wie vor alternative Kultur und lädt zu politischen Veranstaltungen ein. Doch ein autonomes Jugendzentrum, wie das die Bewegung in den 80er Jahren gefordert hatte, ist sie nicht. Oder nicht mehr. Auch andere alternative Kulturstätten, die in den 80er Jahren in Zürich erkämpft wurden, wie die Kanzlei oder das Dynamo, sind heute professionalisiert. Die grösste Hausbesetzung, die Wohlgrott, überlebte Anfang der 90er Jahre nur 2,5 Jahre. Doch die Geschichte endete nie ganz. Bis heute werden immer wieder Industriebrachen besetzt und benutzt, wie zum Beispiel das Koch-Areal. Eine leicht andere Geschichte als Zürich erlebte die Schweizer Hauptstadt Bern.
Wenn es Bern nimmt, aber Kultur macht, kommt meistens noch mehr Polizei. Der Sommer hier schneit schon wieder, aber das Mal schneit Konfetti. Und die Welt steht auf dem Kopf und dreht sich um den Parkett. Du siehst Bern, du drehst mit, allein ist da irgendwo in der Mitte.
Die Berner Mundart-Rockband Zürich West besang die Besetzung der Dampfzentrale 1987 mit ihrem Lied «Hans Dampf». 1987 war das Jahr, als die gemütliche und gemächliche Beamtenstadt von einer wütenden Jugend auf den Kopf gestellt wurde. Mit Auswirkungen bis heute. Wie in Zürich muckte schon Anfang der 80er Jahre die Berner Jugend auf und forderte das Ende der kulturellen Einöde. Einige Berner Autonome sagten zwar, wir sollten nach Zürich gehen und dort kämpfen, erinnert sich der damalige Aktivist David Gattiker, doch am Schluss gingen sie auch in Bern auf die Straße. Im Juni 1980 kam es zum Eklat neben dem Zeitglocke in der Berner Altstadt.
Und dort fiel dann auch der erste Stein. Und das hat mich eigentlich auch dazu gebracht. Ohne diesen ersten Stein wäre wahrscheinlich nichts gelaufen und er flog ins Düttheater. Die Folge war ein wahnsinnsmilitanter Polizeieinsatz. Wir haben alle gestaunt ab der großen Wasserwerfer, die da haben. Und das war eigentlich der Beginn einer Serie von sehr bewegten Zeiten, die dann auch irgendwie halt die Saubanderzüge beinhalteten, die dann die Stadt verwüstet haben. Es war sofort mal klar, dass eigentlich die Reithalle das Ziel ist, das wir anstreben.
Die alte Reitschule bei der Schützenmatte war das Objekt der Begierde. Nach zahlreichen Demonstrationen, Petitionen und Vollversammlungen erlaubte die damals konservative Stadtregierung die Benutzung als autonomes Begegnungszentrum. Im Oktober 1981 wurde der Betrieb aufgenommen, allerdings missfiel die Nutzung den Stadtoberen. Knapp ein halbes Jahr später ließen sie das Gebäude räumen, die Polizei bewachte die Reitschule während einem ganzen Jahr rund um die Uhr. Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer besetzten andere Häuser. Nach der Räumung eines dieser Häuser, dem ZAF, gründeten sie schließlich 1985 ein Zelt- und Wagendorf am Ufer des Flusses Aare, das Zaffaraya. Kurz darauf begann die IKUR, Interessensgemeinschaft Kulturraum Reitschule, erneut ein autonomes Zentrum zu fordern. Sie organisierte Strafbars, jeweils für eine Nacht wurden Häuser besetzt und am Tag darauf wieder verlassen. Unter anderem war das die Dampfzentrale und als Höhepunkt im Oktober 1987 zum zweiten Mal die Reitschule. Ihr habt euer Fest gestern gehabt, geht jetzt wieder nach Hause. Das sagte der Berner Polizeidirektor Marco Albisetti zu den Besetzenden der Reitschule. Doch sie hatten nicht vor, wieder zu gehen. Kurz darauf ließ die Stadt Bern das Hüttendorf Zaffaraya polizeilich räumen. Bald gingen Tausende von Jugendlichen in Bern auf die Straße. Der heiße Herbst 1987 hatte begonnen, erinnert sich Zaffaraya-Bewohnerin Kat Allen.
Die Schüler haben Streiks gemacht, also die Schule hat sogar freigekriegt, gewisse Schulen, und die haben dann Sitzstreiks gemacht, unten auf dem Areal, und dann ging es los, es war wirklich ein kleiner Krieg, und von da an hat man jeden Donnerstag sich besammelt, um 7 oder 8 Uhr abends, so um den Abendverkauf zu stören oder Aufmerksamkeit zu erreichen, und hat es durchgezogen, jede Woche.
Die Stadt musste schließlich einlenken. Das Zaffaraya durfte an einem neuen Platz weiter bestehen. Die Reitschule erhielt im Dezember 1987 einen Vertrag und durfte wieder als autonomes Zentrum genutzt werden. Im Unterschied zur Roten Fabrik in Zürich erhielt sie keine direkten Subventionen. Die Stadt erließ ihr zwar die Miete, doch die Betreiberinnen mussten ihre Veranstaltungen selber finanzieren. Während Jahren mit viel Herzblut und Freiwilligenarbeit. Kat Allen erinnert sich.
Plötzlich gibt es Resorts. Also wenn ich da mal ein Konzert gebucht habe, hat man die Sandwich selber gestrichen. Ich habe zuerst noch die Bettwäsche gewascht. Das hat man alles gemacht. Das war doch normal. Und plötzlich gab es Resorts. Einer wäscht nur die Kissen, einer nur die Bettanzüge, ja, genau, oder so. Genau. Oder es wird immer extremer. Man wird immer besser. Und irgendwann ist man zu gut und dann ist man nur noch scheiße.
Das Dilemma um Arbeitsteilung und bezahlte oder unbezahlte Arbeit bewegt noch heute. Einzelne Arbeitsgruppen begannen im Lauf der Zeit Löhne zu zahlen, andere werden noch im Jahr 2018 durch Freiwillige betrieben. Eine erste Arbeitgeberin war das Restaurant Sous le Pont, wo sich Aktivisten und Aktivistinnen, die sich andernorts freiwillig engagierten, als Köchinnen oder Kellner etwas verdienen konnten. David Böhner von der Reitschule Druckerei führt aus, warum das wichtig war.
Es gab ein Tötungsdelikt auf dem Vorplatz. Da war die Diskussion, hey, können wir das noch verantworten? Können wir das noch hier bleiben? Und das war dann wie, es gab eine große Retrette, nicht in der Reitschule, irgendwo in Bolligen in einem Restaurant. Und wo der Entscheider, okay, wir machen es nochmal, aber wir brauchen eine Tagesstruktur, es muss bezahlte Arbeit geben können.
Politisch wurde die Reitschule schon seit den 90er Jahren von der damals neu gewählten linken Regierung geschützt. Rechte politische Parteien und Gruppierungen versuchten ein halbes Dutzend Mal, das Haus per Volksabstimmung zu schließen. Sie scheiterten. Denn die Reitschule ist für die Schweizer Hauptstadt mehr als nur ein Kulturzentrum, erzählt der langjährige Aktivist David Böhner.
Es kamen immer ganz viele Impulse in den letzten 30, 40 Jahren aus der Reitschule, die diese Stadt sicher ganz stark verändert hat.
Ja,
ich weiß nicht, wie es wäre ohne die Reitschule, wie Bern wäre ohne die Reitschule. Aber es ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt, wo sich immer auch alle wieder drum streiten können und ein Kristallisationspunkt. Und das soll es auch bleiben. Und ich weiß nicht, das sind sicher Tausende von Leuten, die in den letzten 30, 40 Jahren dort wirklich sehr viel Arbeit geleistet haben. Und das, was es ist, ist das Ergebnis von all dieser Arbeit. Und das weit über die Reitschule und auch über Bern hinausstrahlt.
Die Politik hat sich geändert. Die Städte lassen immer öfter sogenannte Zwischennutzungen zu. Allerdings gibt es nur wenige Häuser in der Schweiz, die mehrere Jahrzehnte als autonome Zentren überleben konnten. Wie die Reitschule, das QZEB im aargauischen Bremgarten oder der Espace Otto Scheré in Lausanne. In anderen Städten überlebten sie nur kurz, zum Beispiel die Stadtgärtnerei in Basel. Oder sie wurden zum Teil in neue Institutionen überführt, wie die BOA in Luzern. Eine besondere Geschichte hat Genf, wo es seit fast 30 Jahren in einem Keller regelmäßig so tönt. Das ist ein Ausschnitt von einem Konzert von Ute Wassermann im GAV Dus in Genf. Das GAV Dus ist eines der wenigen Überbleibsel der Hausbesetzungsbewegung in Genf, die einst für Schweizer Verhältnisse riesig war, erzählt GAV Dus-Betreiberin Marion Innocenzi.
Ich denke, il y a différents recensements. Il y a des gens qui parlent de 1000 squats. Mais je pense que le chiffre vraisemblablement entre 500 et 1000 squats. Ça allait d'un appartement à des immeubles entiers, à des lieux pas dévolus au logement, mais uniquement dévolus à la...
Es gab bis zu 1000 besetzte Häuser in Genf, von einzelnen Wohnungen bis zu ganzen Häuserzeilen. Damals in den 80er Jahren grassierte die Spekulation in Genf. Es gab viel Leerstand. Der damalige Oberstaatsanwalt, unterstützt von der linken Regierung, tolerierte besetzte Häuser. Wenn ein Haus nicht benutzt wurde, durfte es besetzt werden. Der Oberstaatsanwalt weigerte sich, die Häuser polizeilich räumen zu lassen. Nach dem Jahr 2000 veränderte sich die Politik jedoch. Das Sicherheitsdenken wurde wieder enorm wichtig. Es kam zum Rechtsrutsch in der Politik, sie wurde wieder repressiver.
Dans un contexte mondial, je sais pas. On dit souvent qu'après les attentats du 11 septembre, il y a beaucoup de choses ont changé, une politique beaucoup plus sécuritaire, etc. Mais à Genève, c'était un moment où le gouvernement est passé à droite, entre autres.
Auch in den 80er und 90er Jahren war der Kampf um Freiräume nicht immer einfach. Weil die Polizei die Häuser nicht räumte, hetzten Besitzende von Liegenschaften manchmal Schlägertrupps auf die Besetzenden. Ja, sie entführten sogar mal eine Gruppe von Hausbesetzerinnen und hielten sie ein paar Tage gefangen, erzählen Zeitzeuginnen. Schafften sie es, sich zu etablieren, wurden die Squats, die besetzten Häuser, zu kreativen Experimentierfeldern. Das GAV Dus war so eines. Es befand sich 2007 im Rhino. Eine der größten Hausbesetzungen von Genf.
Alors Rhino s'inscrivait dans un mouvement d'étudiants, mais pas seulement, dans un contexte à Genève où le centre-ville s'était un peu vidé, qu'il y avait énormément de bureaux vides, d'immeubles vides, beaucoup de spéculation.
Das Rhino war Teil einer Bewegung, einer Studentinnenbewegung, aber auch mehr. Wir besetzten alte bürgerliche Gebäude, mit denen zuvor verschiedene Besitzer spekuliert hatten. Wir wollten Räume für Kultur, Übungsräume für Bands, aber auch Konzerträume für alternative Musik. Es gab besetzte Häuser, wo es Bühnen für Punk oder Rock gab. Im Gavdus, das wir im Rhino gründeten, wollten wir aber etwas anderes. Wir wollten einen Raum schaffen für experimentelle Musik und Klangforschung. Wir entdeckten Bands wie Voicecrack oder Borbetamagus. Wir waren hin und weg von dieser Musik und waren erstaunt, dass es solche Musik überhaupt gab. Und genau diese Art von Konzerten, Industrial oder improvisierte Musik, veranstalteten wir.
Et des groupes comme Borbetamagus, évidemment, on s'intéressait à la musique industrielle, etc. Et ces groupes nous avaient complètement... On nous dit, quoi? Mais ça existe, cette musique? Ça existe vraiment? Et puis, disons qu'on a...
Fast 20 Jahre war das Gavdus ein autonomes Konzertlokal im autonomen Zentrum Rhino. Marion Innocenzi ist seit den Anfängen Ende der 80er Jahre dabei und hat die Entwicklung der Hausbesetzungsbewegung intensiv miterlebt und auch mitgestaltet.
Presque 20 ans d'occupation qui ont toujours été accompagnés par une revendication pour des loyers bon marché ou pour des baux associatifs. On avait à un moment donné l'espoir de racheter ces immeubles pour les sortir du marché.
Während den 20 Jahren der Besetzung haben wir uns immer wieder überlegt, ob wir das Gebäude kaufen und eine Wohngenossenschaft gründen sollen. Dann wurden wir polizeilich geräumt. Das war 2007. Damals wurden praktisch alle besetzten Häuser, die es in Genf noch gab, geräumt. Die Solidarität der Leute mit uns war groß. Von internationalen Musikschaffenden bis hin zu bekannten Genfer Persönlichkeiten. Es war klar, wir machen irgendwie weiter. Lange hatten wir keinen eigenen Raum mehr. Wir waren Nomadinnen. Wir organisierten Konzerte in anderen Kulturzentren, wie in der Usin oder dem Ilo 3, das auch ein ehemaliger Squat war. Schließlich hat uns die Stadt einen Velokeller eines Universitätsgebäudes angeboten und uns finanziell unterstützt. Mit etwas mehr als 1 Million Franken wurde der Keller zum neuen Gavdus umgebaut. Seit 2013 organisieren wir dort wieder Konzerte.
Es gibt in Genf viele soziale, kulturelle und politische Institutionen, die wie das Gavdus auf die bewegte Besetzungsgeschichte der 80er und 90er Jahre zurückgehen. Einige Häuser wie das Ilo 3 existieren heute noch, weil sich die Besetzenden entschieden haben, als Wohnbaugenossenschaften die Häuser zu kaufen. Doch der Wohn- und Freiraum, für den sie vor 30 Jahren gekämpft haben, ist nach wie vor rar.
Die Situation des Logements à Genève, c'est une Katastrophe. J'imagine que dans d'autres villes aussi, les loyers sont tellement chers, il n'y a pas de vacances.
Heute ist die Situation wie damals. Katastrophal. Wohnen ist extrem teuer. Die Leute gehen wieder auf die Straße und demonstrieren. Gut möglich, dass sich die Leute jetzt wieder Häuser nehmen und besetzen.
Qui passe à l'action par des manifestations, par des occupations. Je pense qu'on a besoin de ça.
Nicht nur in Genf gehen wieder vermehrt Leute auf die Straße oder werden wieder häufiger Häuser besetzt. Das Leben in den Städten ist wieder populär geworden. Die meist links regierten Städte in der Schweiz bieten eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität, zum Beispiel auch für Familien. Allerdings mit dem Nebeneffekt, dass die Popularität von Wohnraum in Schweizer Städten die Preise enorm in die Höhe getrieben hat. Hinzu kommt die globale Entwicklung. Die neoliberale Ideologie hat vielerorts zum Abbau von staatlichen Leistungen geführt. Betroffen sind auch die Künste und die Kulturförderung. Freiräume wie das Gavdus, wo radikale Gruppen wie einst Voicecrack auftreten konnten, sind seltener geworden. Die Forderung nach Freiraum, subito, ist also kein Relikt der bewegten 80er Jahre, sondern wieder höchst aktuell. Das war Teil 4 der Feature-Serie Squatopia, Geschichten von autonomen Zentren, besetzten Häusern und der Bewegung Recht auf Stadt. Mehr Hintergrundinfos, Texte, Bilder, Videos und Podcasts gibt's unter www.squatopia.ch und ab heute in einer Ausstellung in der grossen Halle der Berner Reitschule. Den 5. Teil dieser Serie gibt es in einer Woche, dann sprechen wir über Utopien. Außerdem gibt es das Hörspiel Squatopia nächsten Mittwoch um 17 Uhr auf Rabe.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 7. Juni auf Rabe. Podcasts von allen Rabe-Sendungen und zusätzliche Hintergrundinformationen gibt es unter info.rabe.ch. Beigetragen zum Feature Squatopia hat Giorgio Andreoli. Verantwortlich für diese Sendung und am Mikrofon war Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.